Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt sie Susanne Kuhlmann. Die Verschärfung der Corona-Regeln gestern muss noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Was, wenn Impfpflicht und 2G am Arbeitsplatz kämen? Dazu ein Gespräch mit dem Rechtsanwalt Arndt Kempkens. Die weiteren Themen: Vorrang für Tesla. In Brandenburg soll Trinkwasser rationiert werden. Das Gold der Küche, die Safranernte in der Türkei. Schließlich hören wir, welche klimaökonomische Bilanz des Koalitionsvertrags die Klimaallianz Deutschland zieht. Und im Verbrauchertipp geht es um Wahltarife in der gesetzlichen Krankenversicherung. 30 Millionen Impfungen bis zum Jahresende, eine absehbare Impfpflicht und 2G-Regeln für Einrichtungen wie Kinos, Restaurants und Sportclubs. Bund und Länder haben bei ihren Beratungen gestern beschlossen, die Corona-Regeln zu verschärfen. Am Arbeitsplatz gilt momentan die 3G-Regel. Beschäftigte müssen also geimpft, genesen oder getestet sein, was der Arbeitgeber zu kontrollieren hat. Weitere Verschärfungen sind allerdings nicht ausgeschlossen. Was hieße es für Beschäftigte, wenn 2G eingeführt würde und oder eine Impfpflicht? Darüber habe ich heute Vormittag mit dem Rechtsanwalt Arndt Kempkens gesprochen.
Also das wäre wirklich sehr problematisch für diejenigen, die dann eben nicht geimpft sind, weil sie ja dann nicht eingesetzt werden können. Und der Arbeitgeber, wenn so eine 2G-Pflicht am Arbeitsplatz Kraft Gesetzes kommt, darf es ja dann auch gar nicht mehr. Mit der Folge, die werden freigestellt und bekommen auch keinen Lohn und kein Gehalt mehr.
Ist denn beides nicht nur denkbar, sondern auch verfassungsrechtlich möglich?
Höchstkritisch, wirklich, wirklich höchstkritisch. Und ich bin sehr gespannt, wie das Bundesverfassungsgericht darüber entscheiden wird, würde. Denn wenn so etwas kommt, landet das natürlich vor dem Bundesverfassungsgericht, weil es mit Sicherheit Eilanträge geben wird. Und beim Masernschutzgesetz, das gilt ja seit März 2020, hat das Bundesverfassungsgericht so einen Eilantrag abgelehnt. Und dann haben wir ja vor ein paar Tagen gab es ja die Entscheidung zur Bundesnotbremse. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist okay, aber das sind alles Einzelfallentscheidungen. Und man kann von dem einen zu dem anderen, sozusagen zur aktuellen Diskussion, nichts ableiten. Ich bin gespannt.
Könnten Arbeitgeber eigentlich auch für ihr Unternehmen selbst beschließen, quasi im Alleingang 2G einzuführen, ohne eine entsprechende Gesetzgebung?
Das entspricht dem Hausrecht. Der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin dürfen das durchaus machen, denn sie sind ja sogar verpflichtet, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Und wenn die sagen, wir sind sozusagen schärfer, als es das Gesetz fordert, als es die Verordnung fordert, nämlich 2G am Arbeitsplatz, obwohl aktuell ja noch 3G gilt, das können sie durchaus machen. Sie können dann den Leuten, die zur Arbeit kommen, mit eben nur 3G, eben nicht 2G, sagen, ihr könnt wieder nach Hause gehen, müsst im Homeoffice arbeiten. Und wenn dann die Mitarbeitenden sagen, ich kann das aber gar nicht, kriegen sie trotzdem Lohn. Denn der Arbeitgeber darf nicht mehr fordern, als gesetzlich vorgegeben ist.
Wir sprechen ja jetzt noch über das, was eventuell in der Zukunft liegt, nämlich 2G am Arbeitsplatz. Wie sähe das aus für die Beschäftigten im Homeoffice?
Da ändert sich nichts, denn auch bei der jetzigen 3G-Regelung haben wir keine Auswirkungen auf das Homeoffice. Da kann man sozusagen arbeiten, wie man will. Nicht nur optisch, sondern auch was den Impfstatus anbelangt. Und das würde dann auch bei 2G gelten.
Zurück zum Arbeitsplatz. Wer an seinen Arbeitsplatz kommt, an seinen Schreibtisch, in die Werkstatt, mit welchen Sanktionen müsste der rechnen als ungeimpfter Beschäftigter, vorausgesetzt die 2G-Situation käme?
Also erstmal haben wir sozusagen den staatlichen Teil. Da kann es also zu Geldbußen kommen. Wir kennen das aus dem Masernschutzgesetz. Da gibt es Geldbußen bis zu 2500 Euro, wenn da gegen diese Impfpflicht verstoßen wird. Das droht dann auch bei 2G. Und der Arbeitgeber muss, er kann nicht nur freistellen, sondern er muss dann freistellen. Er darf diese Leute nicht beschäftigen. Und wenn die im Homeoffice nicht arbeiten können, kein Lohn.
Wie sähe das aus bei Jugendlichen? Diejenigen, die über 16 sind, aber noch keine 18 Jahre alt, brauchen die elterliche Einwilligung für eine Impfung. Wenn die ausbleibt, was machen zum Beispiel Auszubildende? Sollte ihr Betrieb die 2G-Regeln fordern?
Also die Impfmündigkeit beginnt vor 18, das heißt, man kann sich auch schon vorher impfen lassen, selbst wenn die Eltern nicht einverstanden sind. Das beginnt so mit 14. Die Impfmündigkeit ist etwas anderes als die Geschäftsfähigkeit und deswegen können Auszubildende das quasi selber entscheiden. Und wenn aber sie trotzdem mit den Eltern Ärger hätten, könnten sie das theoretisch über das Familiengericht Antrag stellen, dass es eben trotzdem zugelassen wird, trotzdem erlaubt wird, und die Gerichte orientieren sich an der STIKO-Empfehlung, an der Empfehlung der Ständigen Impfkommission. Und wenn die Ständige Impfkommission, so wie jetzt, sagt, okay, dann würde das Gericht auch bestätigen.
Es gibt ja auch nach wie vor ungeimpfte Arbeitgeber, die zum Beispiel auch jetzt schon ihren Angestellten in der Physiotherapiepraxis beispielsweise keine Schnelltests zur Verfügung stellen wollen, auf die die Mitarbeiterinnen aber Anspruch hätten. Wie sollen die Beschäftigten damit umgehen?
Also das ist natürlich echt ein Don't Go, und wenn wir so erhebliche Verstöße haben, auch der Arbeitgeber, gegen ihre Schutzmaßnahmen, Pflichten, gegen ihre Pflichten aus eben diesen Corona-Auflagen, kann man den Arbeitgeber dazu auffordern, bitte das sofort einzuführen, bitte sofort diese Maßnahmen ergreifen. Wenn der Arbeitgeber sich aber strikt weigert, kann man auch seine Arbeitskraft sozusagen zurückstellen, sagen, dann arbeite ich nicht, aber man gerät nicht in Verzug, das heißt, man bekommt trotzdem Lohn, weil man hat seine Arbeitskraft angeboten, zu den gesetzlichen Möglichkeiten. Der Arbeitgeber nimmt sie sozusagen nicht an, jedenfalls nicht zulässig an. Dann kriegt man trotzdem Lohn, kann zu Hause bleiben.
Soweit die Ausführungen des Rechtsanwalts Arndt Kempgens zur möglicherweise kommenden 2G-Regel für Beschäftigte am Arbeitsplatz. In der Region Erkner-Strausberg östlich von Berlin soll das Trinkwasser demnächst rationiert werden. Und das wäre ein Novum in Deutschland. In Ostbrandenburg will man diesen Weg aber nun gehen. Offensichtlich, weil das neu angesiedelte US-Unternehmen Tesla viel Wasser für die Autoproduktion braucht. Unser Landeskorrespondent Christoph Richter berichtet.
Der Brandenburgische Wasserverband Strausberg-Erkner am östlichen Stadtrand von Berlin versorgt rund 170.000 Menschen mit etwa 11 Millionen Kubikmeter Trinkwasser im Jahr. Und jeder kann so viel Wasser verbrauchen, wie er benötigt. Bis jetzt. Denn nun sollen die Verbraucher künftig nur noch eine Maximalmenge an Wasser bekommen. Das Angebot soll also für die Bewohner und Unternehmen gedeckelt werden. So steht es in einer Satzungsänderung, die diese Woche beschlossen wurde. Eine bundesweit einmalige und drastische Maßnahme, sagt Wasserexperte Martin Pusch vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin.
Das gibt es in ganz Deutschland bisher in keiner Weise. Es ist ein einmaliger Vorgang, dass für unbegrenzte Zeit der Trinkwasserzugang für Privathaushalte begrenzt wird.
Dem Wasserverband gehe es nicht um das Wassersparen, ergänzt Gewässerökologe Martin Pusch seine Vermutung. Die Ansiedlung des US-Unternehmens Tesla, das im ostbrandenburgischen Grünheide ein Autowerk baut und dafür immens viel Wasser benötigt, stehe im direkten Zusammenhang mit der geplanten Wasserrationierung des örtlichen Wasserversorgers.
Und damit wird natürlich tatsächlich das auch gesetzlich verankerte Prinzip verletzt, dass die Trinkwasserversorgung für die Bevölkerung Vorrang hat vor gewerblicher Wassernutzung.
Die drastischen Pläne der Trinkwasserrationierung durch den Wasserversorger Strausberg-Erkner verstießen damit gegen das Primat der privaten Versorgung. Das sei nicht nur ein bloßer Wille, sondern sei gesetzlich verankert, so Pusch weiter.
Steht im Wasserhaushaltsgesetz in § 6 und wurde eben erst vor kurzem vom Bundesumweltministerium im Rahmen der nationalen Wasserstrategie für Deutschland auch wieder erneuert.
Für die Menschen in der Region kommen die Pläne des Wasserversorgers nicht ganz überraschend. Denn hier wird seit nun schon knapp 2 Jahren eine kontroverse Debatte um das Wasser geführt. Der Grund: laut Antragsunterlagen benötigt Tesla für sein brandenburgisches Autowerk jährlich 1,4 Millionen Kubikmeter Trinkwasser. Das entspricht in etwa dem jährlichen Verbrauch einer 40.000 Einwohnerstadt. Eine Dimension, die den örtlichen Wasserversorger, den Wasserverband Strausberg-Erkner, vor große Probleme stelle, gestand kürzlich der Verbandsvorsteher André Behler.
Die Gefahr grundsätzlich besteht natürlich, dass wenn der Bedarf steigt und die Ressourcen nicht da sind, dass es ein Defizit gibt. Das ist ganz klar.
Und ist wohl einer der Gründe, warum Behler jetzt für Wasserrationierungen plädiert. Zudem rechnet der studierte Umwelttechniker mit einem weiter steigenden Verbrauch durch den geschätzten Zuzug von etwa 40.000 Menschen und Kleingewerbe infolge der Tesla-Ansiedlung. Die Wasserknappheit, ergänzt Behler noch, sei aber nicht allein durch den US-Autobauer entstanden. Die Region kämpfe seit Längerem mit Trockenheit und Wassermangel. Um das Problem jetzt in den Griff zu bekommen, will man nun zum drastischen Mittel greifen und Trinkwasser rationieren. Tesla macht's möglich, motzen die Leute hinter vorgehaltener Hand. In welcher Größenordnung das Wasser rationiert wird, dazu gibt es bis jetzt keine konkreten Angaben. Nach Meinung von Christdemokrat Thomas Krieger, Bürgermeister der 15.000 Einwohner großen Gemeinde Fredersdorf-Vogelsdorf, die im Versorgungsgebiet des Wasserverbands Strausberg-Erkner liegt, sei die Wasserrationierung kaum durchzusetzen. Werden die Leitungen gekappt, wenn man zu viel verbrauche, wird nicht passieren, sagt Krieger. Und verweist aufs Grundgesetz, denn laut Artikel 2 und Artikel 20 hat jede und jeder einen immerwährenden Anspruch auf Zugang zu Trinkwasser. Das ganze Vorhaben der Wasserrationierung sei zudem kaum kontrollierbar. Krieger schlägt stattdessen vor:
gestaffelte Wasserpreise oder sowas. Wir können nachdenken über die Gartenwasserzähler. Solche Dinge in die Richtung, denke ich.
Doch das könne nur das Land regeln, nicht eine kleine Kommune. Und um einer Wasserrationierung in Ostbrandenburg letztlich noch aus dem Weg zu gehen, gäbe es auch die Möglichkeit, die Wasserfördermenge zu erhöhen. Aber auch das unterstreicht Kommunalpolitiker Krieger, sei keine Angelegenheit der Kommune oder des Landkreises, sondern der rot-schwarz-grünen Kenia-Koalition im Potsdamer Landtag. Brandenburg zeigt es, der Zugang zu Wasser wird künftig ein wichtiges Kriterium sein, ob sich neue Unternehmen ansiedeln. Das macht auch der Fall der brandenburgischen Gemeinde Neuenhagen deutlich. Dort hatte das US-Tech-Unternehmen Google ursprünglich geplant, ein Rechenzentrum zu bauen. Der geplante Verbrauch 1,3 Millionen Kubikmeter Wasser jährlich. Nach Tesla sollte es die zweite große Ansiedlung in der Region werden. Daraus wird nun nichts. Der Grund: Wassermangel in der seenreichen, aber trockenen Gegend am östlichen Berliner Stadtrand. Für die Neuenhagener Vizebürgermeisterin Christiane Felker ein Wermutstropfen.
Und da muss man sehen, dass man das möglichst mit wenig Emotionen einfach sachen- und fachgerecht abwickelt und dann nach Lösungen sucht.
Vorrang für Tesla: Eine Region in Brandenburg plant, Trinkwasser zu rationieren. Im Herbst leuchten die Felder um Safranbolu im Nordwesten der Türkei in zartem Lila. Ganz besondere Krokusse blühen und aus ihnen wird eines der teuersten Gewürze gewonnen, Safran. 100 Gramm der roten Fäden kosten mehrere hundert Euro. Karin Sens hat die Ernte beobachtet.
Die zartlila Felder von Safranbolu leuchten unter der Herbstsonne. Fatma Erdenis hat sich mit anderen Pflückerinnen am frühen Morgen zwischen den langen Erddämmen verteilt. Sie beugt sich in ihrer geblümten Stoffhose und dem orangenen Pulli über die Blüten.
Wir knipsen sie praktisch mit den Fingernägeln ab. Das ist nicht schwer, man muss nur wissen, wie es geht.
Safrankrokus braucht nachts um die 8 Grad, dann blüht er und Fatma kann ihn ernten. Eine lila Blüte nach der anderen wandert in ihren kleinen Weidenkorb. Die Finger der 52-Jährigen sind ganz gelb.
Das kommt von der Blüte, da verfärben sich die Finger. Aber mit Seife oder mit Waschmittel geht's wieder ab. Wir machen das gerne, nur unser Rücken tut schon weh. Da müssen wir uns zwischendurch schon mal strecken.
Die Pflückerinnen kommen alle aus der Umgebung, erzählt Ismail Yilmaz. Ihm gehören die Felder.
Die Blumen kann man nicht maschinell pflücken. Ich habe mir im Netz einige Maschinen angeschaut. Da würden auch die grünen Blätter mitgepflückt. Durch sie nährt sich aber die Zwiebel. Nur wenn wir die aus der Erde rausholen müssen, setzen wir Maschinen ein.
Seine Hände spielen mit einer Blüte. Als sie ihm auf die Erde fällt, hebt er sie ganz schnell wieder auf.
Wir lieben diese Blume. Dazu kommt, dass dieses Produkt für uns sehr wertvoll ist. Wir hegen die Blumen wie unsere Kinder.
Dabei geht's vor allem um die drei roten Stempel. Sie machen den echten Safran aus, sagt er, während er sachte mit den Fingern drauftippt.
Für ein Gramm Safran braucht man mindestens 100 Blüten. Der Preis fürs Gramm liegt bei uns bei 5 Euro. Eine Blüte ist also 20 Cent wert.
Rechnet Ismail Yilmaz vor. Er ist der größte von den rund 50 Safranproduzenten in der Region. 2015 hat er damit angefangen, ohne große Ahnung. Iran ist zwar der bekannteste Safranproduzent, aber hier sei die Qualität besser, sagt Yilmaz ganz stolz. Immer wieder leeren die Pflückerinnen ihre Weidenkörbe neben ihm in größere schwarze Plastikkörbe. Die gehen zu Familien im Ort. Abends sitzen sie zusammen und trennen die roten Stempel, die gelben Staubblätter und die lila Blütenblätter voneinander, erklärt der Firmenchef.
Eine 3- bis 4-köpfige Familie kann an einem Abend nur bis zu 2 Kilo Blüten bearbeiten. Dafür bezahlen wir sie. Wir haben also Personalkosten. Darum ist Safran auch teuer.
In seiner kleinen Halle neben den Feldern verkauft er alles Mögliche aus Safran, beziehungsweise Safranblütenblättern oder aus den Staubblättern. Massageöl, Cremes, das typisch türkische Kolonia-Duftwasser oder auch Safran-Nudeln. Fatma Erdenis hat sich durch die nächste Reihe Safrankrokusse durchgearbeitet. Auch sie liebt das gesunde Gewürz. Sie schwärmt.
Ich mag die Marmelade davon. Man kann Safran aber auch in den Honig geben oder Reis und Teigwaren. Wir tun's fast überall rein.
Auch wenn sie zur Erntezeit praktisch den ganzen Tag mit Safran zu tun hat, über hat sie ihn noch lange nicht.
Safranernte ist Handarbeit und das köstliche Gewürz passt zu fast allem. 198 Mal soll der Begriff Klima im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP vorkommen. Und nicht nur das zeigt, dass die Pläne der Ampelkoalition in Sachen Klimaschutz ambitioniert sind. Das Institut der deutschen Wirtschaft sieht das größte Potenzial beim Ausbau erneuerbarer Energien im Installieren von weiteren Solar- und Windkraftanlagen, wie das IW gestern mitteilte. Und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, das ist das Mutterinstitut von DIW Econ, das ökonomische Beratung anbietet. Die Klimaallianz Deutschland, ein Bündnis von Organisationen aus vielen gesellschaftlichen Bereichen, hatte DIW Econ beauftragt, eine klimaökologische Bewertung des Koalitionsvertrags zu erarbeiten. Die wurde am Vormittag vorgestellt. Und Ann-Kathrin Jeske hat die digitale Pressekonferenz verfolgt. Frau Jeske, teilt DIW Econ die Einschätzung, dass der Ausbau von Solarenergie und Windkraft von zentraler Bedeutung auf dem Weg zu den angepeilten Klimazielen ist?
Ja, die Auswertung lobt den Koalitionsvertrag vor allem im Hinblick auf die Energiepolitik. Bezogen auf das 1,5-Grad-Ziel sei das der beste Teil im Koalitionsvertrag. Und danach gefragt, was jetzt am dringlichsten in den ersten 100 Tagen der Koalition passieren müsse, da nannte die Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Kempfert eben genau das, die Umsetzung dieser Energiepolitik.
Die Abstandsregeln auch in den einzelnen Bundesländern müssen abgeschafft werden. Die Ausweisung von 2% Windenergiefläche muss in jedem Bundesland stattfinden. Und da gilt es, einige, gerade auch in den jetzigen Ausschreibungen, Hemmnisse abzubauen. Also diese sogenannte Abwärtsspirale bei der Windenergie, dass man das auch abschafft.
Weiterhin positiv sei im Energiesektor der Kohleausstieg, der bis 2030 anvisiert ist. Negativ hingegen wurde bewertet, dass Erdgas als Übergangstechnologie ohne Enddatum im Koalitionsvertrag genannt ist. Die Befürchtung ist da, wenn man jetzt kein Enddatum festschreibt, dann muss man in späteren Jahren, wenn man dann tatsächlich aussteigt, womöglich wie jetzt bei der Kohle stark entschädigen.
Finden die Forscher, dass es reicht, was im Koalitionsvertrag steht, um das im Pariser Klimaabkommen vereinbarte Ziel von höchstens 1,5 Grad Erderwärmung seit Beginn der Industrialisierung zu schaffen?
Nein, und das ist auch die größte Kritik in dieser Auswertung. In keinem der Bereiche reichen die Maßnahmen laut der Auswertung aus, um die Ziele des Klimaschutzgesetzes bis 2030 sicher zu erreichen. Und erst recht reichen die Maßnahmen dann nicht aus, um auf den 1,5-Grad-Pfad zu kommen. Das ist eine Kritik, die natürlich vor allen Dingen die Grünen trifft, die ja gesagt hatten, die nächste Regierung muss eine Klimaregierung sein. Und das ist sie eben nur, wenn man das 1,5-Grad-Ziel einhalten kann. Im Koalitionsvertrag hatten sie die Klimaziele jetzt nicht nachgeschärft und das bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags so verkauft, dass man das nicht tue, weil man sich auf die Umsetzung konzentrieren wolle. Und genau da sagt das DIW Econ-Institut jetzt aber, mit diesen Maßnahmen, die da drinstehen in dem Koalitionsvertrag, da wird man dieses 1,5-Grad-Ziel wahrscheinlich nicht einhalten können. Man muss also nachschärfen.
Energie, Industrie, Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft. Die verschiedenen Sektoren müssen ihre beschriebenen Maßnahmen also verschärfen. Wo denn nach Ansicht des Beratungsunternehmens?
Ja, in fast allen Bereichen, also die Energie- und die Industriepolitik, die schneiden noch am besten ab. Vor allem nachgeschärft werden muss aber im Bereich Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft. Wenn wir uns da mal den Verkehrssektor anschauen, dann ist gut, dass Ziele für E-Autos und dem Ausbau des Schienenverkehrs beschlossen wurden. Was aber fehlt, ist einerseits ein Tempolimit, aber auch CO2-Flottengrenzwerte. Das heißt, wie viel CO2 neu zugelassene Autos eines bestimmten Herstellers durchschnittlich ausstoßen. Im Gebäudebereich fehlt außerdem, wie Sanierungen vorangetrieben werden können. Und in der Landwirtschaft wurde kritisiert, dass dieser Bereich, in dem eigentlich sehr viel CO2-Einsparungspotenzial drinsteckt, im Koalitionsvertrag keine besonders große Rolle einnimmt.
Noch kurz ein kleiner Blick in die Zukunft. Werden die jeweiligen Ministerien voraussichtlich am selben Strang ziehen wie die künftige Bundesregierung? Das wäre ja wichtig, dafür die Ziele auch zu erreichen. Fanden sich dafür Äußerungen?
Vor allen Dingen beim Verkehrsministerium gibt es da schon große Zweifel. FDP-Minister Volker Wissing hatte schon angekündigt, zwar das Dieselprivileg abzuschaffen, aber durch eine niedrigere Kfz-Steuer auszugleichen. Das kam nicht gut an. Größere Hoffnungen setzt man da in Robert Habeck, der ja das Ministerium für Wirtschaft und Klima leiten wird. Da hofft man, dass eben vor allen Dingen der Ausbau der erneuerbaren Energien da künftig besser funktioniert, weil eben Klima und Wirtschaft jetzt im einen Ministerium gebündelt sein werden.
Soweit Ann-Kathrin Jeske zur klimapolitischen Bilanz des Koalitionsvertrags, die die Klimaallianz Deutschland zusammen mit DIW Econ gezogen hat. Danke dafür.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Auch Pflichtversicherte können sich bei ihrer gesetzlichen Krankenkasse für eine bestimmte Behandlung oder für einen Tarif entscheiden, um Kosten zu sparen. Neben Pflichttarifen bieten die Kassen noch verschiedene Wahltarife an, auch für Selbstständige. Wann aber lohnt sich ein solcher Wahltarif der gesetzlichen Krankenkasse? Was man dazu wissen sollte, fasst Annette Eversberg im Verbrauchertipp zusammen.
Wahltarife sind nicht teurer als der Krankenkassenbeitrag. Im Gegenteil, mit Wahltarifen in der gesetzlichen Krankenversicherung kann man sogar sparen. Durch Bonuszahlungen der Krankenkasse oder Beitragsrückerstattung. Oder man bekommt als chronisch Kranker eine spezielle Versorgung. Zu den Tarifen, die die Krankenkassen verpflichtend anbieten müssen, gehört zunächst das Hausarztmodell. Arne Weinberg von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Der Hausarzt übernimmt in diesem Modell eine Art Lotsenrolle. Dies soll unnötige Facharztbehandlungen vermeiden und wird von der Krankenkasse mit Prämien oder Ermäßigungen bei Zuzahlungen belohnt.
Das lohnt sich, wenn man wenig Facharztbehandlungen will. Auch Selbstständige haben seit 2007 die Möglichkeit, sich über einen Wahltarif in einer gesetzlichen Krankenkasse zu versichern. Das kann weniger kosten als in einer Privatversicherung, Arne Weinberg.
Der Krankengeldtarif für Selbstständige ist sicherlich für alle Selbstständigen sinnvoll, um im Krankheitsfall ähnlich wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abgesichert zu sein. Wir als Verbraucherzentrale geben aber den Tipp, darauf zu achten, ab welchem Krankheitstag der Krankengeldanspruch überhaupt entsteht.
Normalerweise erst ab dem 43. Tag. Sinnvoller ist jedoch ein Tarif, bei dem man schon ab dem 7. Tag einer Krankheit Krankengeld bekommt. Zu den Wahltarifen, zu denen die Krankenkassen verpflichtet sind, gehören auch strukturierte Behandlungsprogramme. Sie sind genau auf die Bedürfnisse der Patienten zugeschnitten und sollen den Zugang zu Fachärzten und Kliniken erleichtern.
Ein strukturiertes Behandlungsprogramm hat vor allem Vorteile für chronisch Kranke, die beispielsweise an Krankheiten wie Asthma, Diabetes oder Depressionen leiden, für die man keine maßgeschneiderte Versorgung erhält.
Wer dagegen gesund ist, kann mit besonderen Tarifen Beiträge sparen, die die gesetzlichen Krankenkassen, wie zum Beispiel die AOK, freiwillig anbieten. Andrea Berger-Busch.
Wir haben den Bleib-Gesund-Bonus-Wahltarif. Das ist ein Tarif, der besonders für Kunden interessant ist, die einen Teil ihrer Beiträge erstattet haben möchten, die sehr gesundheitsbewusst sind und die selten Medikamente oder Krankenhausbehandlungen in Anspruch nehmen.
Damit lassen sich je nach Tarif Beiträge in Höhe von 530 Euro jährlich sparen. Ein Tarif mit Selbstbehalt kann bedeuten, dass man einen Teil der Kosten selber trägt. Die Ersparnis beträgt dabei sogar bis zu 600 Euro pro Jahr. Allerdings mit jedem Wahltarif binden sich die Versicherten an ihre Krankenkasse. Beim Hausarztmodell für mindestens ein Jahr, beim Krankengeld für Selbstständige oder dem Selbstbehalt sogar für 3 Jahre. Ein kostengünstiger Wechsel der Krankenkasse ist innerhalb der Frist dann nicht möglich. Chronisch Kranke müssen im Rahmen ihres Wahltarifs verpflichtend an Schulungen und Kontrolluntersuchungen teilnehmen. Für die Beitragserstattungstarife empfiehlt das Verbraucherportal Finanztipp, sie genau durchzurechnen. Denn bei einem variablen Kostenerstattungstarif, bei dem Versicherte beim Arzt erst einmal in Vorleistung treten, kann es sogar teurer werden. Arne Weinberg von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Der Leistungsanspruch wird dadurch nicht erweitert, nur weil ich vom Arzt eine Rechnung bekomme. Im Gegenteil, es kommen dann oft noch Verwaltungspauschalen bei den Krankenkassen dazu, sodass man am Ende dann als Versicherter einen Teil der Kosten noch selbst bezahlen muss.
Grundsätzlich sind die gesetzlichen Krankenversicherungen verpflichtet, die Versicherten über die Wahltarife zu informieren. Für die Versicherten ist jedoch die Teilnahme freiwillig.
Der Verbrauchertipp von Annette Eversberg. Belgien berät ab heute Nachmittag über den Atomausstieg 2025. Politiker stellen den geplanten Termin in Frage und begründen dies mit dem Klimaschutz. Schnelle Entscheidungen werden nicht erwartet. Das neue Wort des Jahres steht in seiner aktuellen Bedeutung in direktem Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Dazu gleich mehr bei Sandra Schulz. Und das war Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann. Ich verabschiede mich.